Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen bei diesem Podcast von Springer Medizin zum medizinischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der Kinderreha. Marlene Nowotny spricht mit Primaria Dr. Evelyn Lechner, Kinderkardiologin und ärztliche Leiterin des Kokon-Reha-Zentrums Rohrbach-Berg, und mit Professor Dr. Christian Köck, Geschäftsführer der Kokon-Reha-Zentren Bad Erlach und Rohrbach-Berg, über Rehabilitationsangebote für Kinder und Jugendliche in Österreich und warum frühzeitige stationäre Reha-Aufenthalte die Lebensqualität junger Patientinnen und Patienten langfristig verbessern. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Kokon.
Frau Dr. Lechner, bei Reha denken viele Menschen an einen Unfall, an eine weiterführende Behandlung nach der akuten, aber das greift viel zu kurz. Gerade Kinder und jugendliche Patientinnen und Patienten können sehr viel öfter von einer Reha profitieren. An wen richten sich denn Ihre Angebote?
Unser Reha-Angebot für Kinder und Jugendliche ist vielfältig und richtet sich an alle Altersgruppen von 0 bis 18 Jahren. Das kann sein ein Baby mit einem angeborenen Herzfehler, 6 Monate alt nach der Operation. Das kann aber auch sein ein 3-Jähriges, das einen Unfall hatte und nach beispielsweise einer Verbrennung zu uns kommt zur Reha. Wir haben in unserem Haus auch immer eine große Gruppe von Jugendlichen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen. Aktuell immer einen Turnus mit Long-Covid. Auch Patienten und Patientinnen mit Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates wie Skoliose oder Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Das ist eine große Gruppe mit unterschiedlichsten neurologischen Erkrankungen, die angeboren sein können. Auch Patienten, die im Rollstuhl sitzen und bei uns erlernen, wie sie den Transfer vom Rollstuhl ins Bett oder vom Rollstuhl zum Rollator gut bewältigen können.
Herr Dr. Köck, was sind denn die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Reha-Angeboten für Erwachsene und jenen für Kinder?
Ich glaube, der wichtigste Unterschied ist mal, dass Kinder eben Kinder sind. Und das bedeutet, dass sie Begleitung brauchen, beziehungsweise dass sie, wenn sie mit ihren Angehörigen kommen, eben diese Angehörigen mitkommen müssen. Das ist organisational und überhaupt vom Setting eine völlig unterschiedliche Situation. Und wenn sie unbegleitet kommen, heißt das, dass wir als Einrichtung Aufgaben übernehmen müssen, die sonst von den Eltern übernommen werden können, beziehungsweise von Lehrern oder anderen Begleitpersonen. Das heißt also, sie kommen, wenn sie unbegleitet sind, in ein Setting, das ihnen fremd ist und wo wir sozusagen den Rahmen halten, damit innerhalb dieses Rahmens dann die Reha stattfinden kann. Das ist mal ein wesentlicher Unterschied. Und dann, glaube ich, ist der große Unterschied, dass natürlich aus ärztlich, pflegerisch, therapeutischer Sicht die Therapien ganz andere Ansätze und ganz andere Möglichkeiten haben, aber auch Einschränkungen haben, die es bei Erwachsenen so nicht gibt.
Frau Dr. Lechner, Sie sind ärztliche Leiterin des Reha-Zentrums Rohrbach-Berg. Sie haben vorhin schon die vielen verschiedenen Indikationen angesprochen, bei denen Sie Reha-Angebote haben. Kann man dennoch vielleicht zusammenfassend sagen, wie Sie bei einem Reha-Aufenthalt vorgehen, wie der Therapieplan erstellt wird, wie der Tagesablauf im Reha-Zentrum aussieht?
Wir nehmen in der Planungsphase Kontakt mit den Familien auf, versuchen uns ein möglichst gutes Bild zu machen von den Bedürfnissen des Rehabilitanten oder der Rehabilitantin. Unter Berücksichtigung dann der Erkrankung und der Altersstufe, der Entwicklungsstufe, werden die Kinder und Jugendliche dann in möglichst homogenen Gruppen, wir nennen das Turnusse, aufgenommen. Die Therapiepläne sind standardisiert und werden nach den individuellen Bedürfnissen adaptiert. Nach einem Aufnahmegespräch mit der Pflege und nachdem wir den Patienten kennengelernt haben, trifft das multiprofessionelle Team zusammen und wir überlegen uns, welche Art der Therapien für den einzelnen Patienten am geeignetsten sind, um das Reha-Ziel zu erreichen. Der Tagesablauf ist strukturiert. Die Therapiezeiten sind von 8 bis 16 Uhr. Es sind jeden Tag mindestens 140 Therapieminuten eingeplant mit Erholungsphasen dazwischen. Und bei schulpflichtigen Kindern kommen noch 90 Minuten Unterricht dazu.
Wann ist denn ein solcher stationärer Reha-Aufenthalt besonders wichtig für Kinder und Jugendliche, beziehungsweise warum kann der auch für die Familien wichtig sein?
Da ist zum einen die Gruppe der sehr jungen Kinder mit den unterschiedlichsten angeborenen Erkrankungen, die beispielsweise im Säuglingsalter operiert werden und in der Folge sehr gut davon profitieren, wenn sie gefördert werden, motorisch und in ihrer gesamten Entwicklung. Eine weitere Gruppe sind alle Kinder mit chronischen Erkrankungen und Syndromen, die eine Entwicklungsverzögerung haben und ganz gezielten Förderbedarf in einem Teilbereich haben, beispielsweise eine Sprachentwicklungsförderung. Kinder und Jugendliche, die mit schweren Erkrankungen geboren werden und dadurch ihr ganzes Leben lang beeinträchtigt sein werden, profitieren ganz besonders von einem jährlichen Reha-Aufenthalt. Auch die Bezugspersonen und Familien können so gut unterstützt werden.
Ziel eines solchen Rehabilitationsaufenthaltes ist es, einem chronischen Verlauf vorzubeugen und Folgeschäden zu vermeiden. Herr Dr. Köck, warum ist es so wichtig, dass die Reha gerade bei jungen Patientinnen und Patienten nicht zu spät erfolgt oder vielleicht gar nicht?
Man kann da verschiedene Perspektiven erwähnen. Die erste Perspektive ist die Sie schon angesprochen haben, nämlich eine medizinisch-klinische. Mit höherem Alter nimmt die Plastizität ab und im jungen Alter ist sie höher. Das heißt, alle Dinge, die neu gelernt, wo Adaptierung notwendig ist, wo bestimmte Dinge kompensatorisch gelernt werden müssen, sind natürlich leichter umzusetzen, je jünger das Kind ist, beziehungsweise je früher nach einem schädigenden Ereignis, also einem Unfall zum Beispiel, die Rehabilitation beginnt. Das gilt für Erwachsene, aber für Kinder gilt es aus medizinisch-klinischer Sicht ganz besonders, weil hier das Potenzial ein besonders hohes ist. Der zweite Grund ist, würde ich sagen, ein moralphilosophischer, wenn man davon ausgeht, dass der Sinn der Medizin ist, Menschen ein uneingeschränktes und autonomes Leben zu ermöglichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Lebenspläne und ihr Potenzial zu verwirklichen, dann ist es natürlich besonders wichtig, dass das möglichst früh passiert, weil dann möglichst viel Lebenszeit autonom und selbstbestimmt gelebt werden kann. Und als drittes kann man sicher sagen, dass sich aus dem natürlich auch eine ökonomische Perspektive ableitet. Wenn man es volkswirtschaftlich sich anschaut, dann ist natürlich die langfristigen Kosten bei einer nicht gelungenen Rehabilitation eine wesentliche gesellschaftliche Belastung, aber natürlich auch die verlorenen Möglichkeiten, produktiv sein zu können, ob das jetzt Erwerbsleben ist oder andere Aspekte des Lebens nicht möglich sind und eingeschränkt werden, dann ist das natürlich ein erheblicher gesellschaftlicher Verlust und hat ökonomische Auswirkungen.
Dennoch werden in Österreich Reha-Angebote für Kinder und Jugendliche viel zu selten in Anspruch genommen. Woran liegt das denn?
Ich glaube, es gibt eine wesentliche Anzahl von Hürden, die zu überwinden sind. Eine und wichtige Hürde, die mir als erstes einfällt, ist, dass Reha für Kinder und Jugendliche in Österreich neu ist und deswegen nicht gewohnt ist im Hinblick auf die niedergelassenen Ärzte, im Hinblick auf die Krankenhausabteilungen, die Zuweisungen machen müssen und auch nicht im Bewusstsein der Eltern vorhanden ist, sodass sie den Anspruch stellen, hier Rehabilitation für ihr Kind zu bekommen. Dann gibt es eine Vielzahl auch von bürokratischen Hürden, die zu nehmen sind. Im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel ist es so, dass bei uns Begleitpersonen keine Dienstfreistellung beantragen können, also dass sie nicht ohne einen Verdienstentgang die Kinder in die Reha begleiten können, beziehungsweise auch keinen Rechtsanspruch auf die Begleitung haben. Das ist eine wesentliche Hürde und die Kollegin Lechner kann da sicher viele Beispiele nennen, wo Eltern, die ein behindertes Kind zum Beispiel haben oder ein Kind mit einer schweren Erkrankung in ihrem Pflegeurlaub oder ihren Erholungsurlaub bereits aufgebraucht haben, darauf angewiesen sind, dass Begleitpersonen aus dem Familienumfeld die da übernehmen können, die Begleitung ins Haus, was natürlich und das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt, eine soziale Diskriminierung darstellt, weil die sprichwörtlich alleinerziehende Mutter, die einen Niederlohnjob zum Beispiel bei Billa hat, die kann sich natürlich keine unbezahlten Urlaube leisten. Also das ist eine wesentliche Hürde, die dringend behoben werden muss.
Frau Dr. Lechner, könnten Sie eine solche Fallgeschichte schildern, wo eben solche familiären ökonomischen Umstände vielleicht dazu geführt haben, dass eine Reha schwierig war oder vielleicht gar nicht möglich oder nicht so intensiv, wie es notwendig gewesen wäre?
Am besten kenne ich Fälle im Bereich der Herzerkrankungen, weil das mein Spezialgebiet ist. Und es gibt einige Herzerkrankungen, bei denen die Neugeborenen operiert werden, stufenweise operiert werden. Da ist die erste Operation im Neugeborenenalter, die zweite Operation dann im Alter von 6 Monaten und die dritte im Alter von 4 Jahren. Und was ich beobachte, ist in der Phase, wo die Mütter in Karenz sind, wenn die Patienten 6 Monate alt sind, ist es gar kein Problem. Da sind sie flexibel, da nehmen sie den angebotenen Reha-Termin wahr, da begleiten sie das Kind. Wenn dann die Kinder 3, 4 Jahre alt sind, ist es für die Familien schwierig zu organisieren. Man muss sich vorstellen, diese Operation im Alter von 4 Jahren braucht einen 3-wöchigen stationären Aufenthalt. Dann wird das Kind schon 3 Wochen stationär begleitet und dann im selben Kalenderjahr noch einmal eine 3-wöchige Herzreha anzuhängen, ist eine große Herausforderung. Und es wäre wichtig, dass Begleitpersonen, eine Bezugsperson pro Reha-Aufenthalt freigestellt wird, wie wenn sie selbst erkrankt wäre und selbst auf Reha fahren würde. Das wäre ein großer Wunsch.
Ein relativ neuer Bereich in der Rehabilitation ist die Reha nach einer Covid-Erkrankung. Die Coronavirus-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Sie bieten eben auch Reha für Kinder und Jugendliche mit Long-Covid an. Frau Dr. Lechner, warum sollte es gerade in diesem Bereich nicht zu Verzögerungen bei der Therapie kommen?
Long-Covid ist eine schwere Erkrankung, eine schwere organische Erkrankung. Es können alle Organsysteme betroffen sein und die Symptome sind vielfältig. Häufig bestehen Kreislaufbeschwerden mit Schwindel, Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Bei Überbelastung werden diese Symptome verschlechtert. Es ist daher besonders wichtig, dass die Betroffenen sehr früh geschult werden, ihre Symptome und Grenzen zu erkennen und ihren Alltag entsprechend anzupassen, damit keine Überbelastung eintritt. Jedes Training, sowohl im körperlichen als auch im kognitiven Bereich, muss wohl dosiert sein und man darf sich nicht überbelasten. Die Patienten erlernen während des stationären Aufenthaltes, ihren Körper gut zu fühlen und sie werden dabei im Kokon von Experten unterstützt und begleitet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das frühzeitig beginnt, damit nicht während sie zu Hause warten und Selbsttherapien versuchen, eine Überbelastung eintritt mit Verschlechterung der Symptomatik.
Frau Dr. Lechner, viele Eltern berichten auch, dass Kinder und Jugendliche in den vergangenen 2 Jahren psychisch sehr unter der Pandemie gelitten haben. Warum ist es denn wichtig, auch hier Reha-Angebote zu machen?
Für Kinder und Jugendliche ist die Interaktion und der Austausch mit Gleichaltrigen ganz besonders wichtig. Durch die Pandemie kam es zu einer sozialen Isolation, was die Manifestation von psychischen Erkrankungen begünstigte und zu einer Überbelastung der Abteilungen für Kinder und Jugendliche führte an den Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir arbeiten eng zusammen mit diesen Abteilungen und sobald die Jugendlichen stabilisiert sind, übernehmen wir sie vom Krankenhaus in unsere Reha.
Herr Dr. Köck, wir haben schon darüber gesprochen, bei jungen Patientinnen und Patienten kann eine Reha dazu beitragen, die Chronifizierung von Erkrankungen zu vermeiden, körperlich und psychisch. Sie haben auch schon die ökonomischen Folgekosten angesprochen. Nochmal ganz konkret, zahlt sich das alles auch für das Gesundheitssystem aus?
Also man kann grundsätzlich sagen, dass Rehabilitation für Kinder und für Erwachsene eine der kosteneffektivsten gesundheitsökonomischen Maßnahmen ist. Es ist mit relativ geringem Aufwand, mit relativ geringen Kosten im Vergleich zu komplexen medizinischen Interventionen möglich, eine wirkliche Verbesserung der Lebenssituation und damit Erhalten der Autonomie oder Wiederherstellen der Autonomie im täglichen Leben. Das bedeutet Arbeitsfähigkeit, das heißt Kontaktfähigkeit, das heißt Unabhängigkeit von Pflegern, Unterstützung durch Dritte zu ermöglichen. Und das gilt natürlich aufgrund der langen bevorstehenden Lebenszeit ganz besonders auch für Kinder und Jugendliche. Also ökonomisch gesehen ist es in gewisser Weise ein No-Brainer zu sagen, wir müssen diese relativ geringen Kosten in Kauf nehmen, um langfristige chronische medizinische Behandlung auch zu verhindern. Jetzt kann man, glaube ich, noch einen Punkt hinzufügen, vor allem bei den psychiatrischen, psychologischen psychologischen verursachten Einschränkungen. Also wenn es uns gelingt, zum Beispiel die psychosomatische Erkrankung als Symptom einer psychischen Belastung zu sehen und sie entsprechend zielgerichtet zu behandeln oder zu rehabilitieren, ersparen wir uns bei chronifizierten dann körperlichen Leiden enorme Kosten in der Spätfolge, abgesehen von den Einschränkungen, die das für das Kind oder den Jugendlichen bedeutet.
Herr Dr. Köck, wir haben zu Beginn bereits über die Unterschiede von Kinder- und Erwachsenenreha gesprochen. Wird diesen Unterschieden denn Rechnung getragen von Seiten der Krankenkassen, von Seiten des Gesundheitssystems?
Nein, das wird dem nicht Rechnung getragen und das halte ich mal noch für ein entschuldbares oder akzeptables Phänomen, weil wir ja es mit einer völlig neuen Form der Behandlung im Gesundheitswesen zu tun haben. Fatal wäre es nur, wenn wir die Lehren aus den ersten Jahren nicht ernst nehmen. Also was sind da die Unterschiede? Wir haben zum Beispiel in der Erwachsenenreha unterschiedliche Tagsätze. Also die Reha-Einrichtungen werden ja für einen Behandlungstag mit einem bestimmten Tarif bezahlt. Diese Tagsätze sind je nach Indikation unterschiedlich, weil natürlich der Aufwand für die Rehabilitation von Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen unterschiedlich ist. Neurorehabilitation ist eine sehr aufwendige Indikation zum Beispiel. Da sind die Tagsätze höher, als wenn Sie die im Stütz- und Bewegungsapparat nehmen, also zum Beispiel nach Skiunfällen, wo es darum geht, die Mobilität wiederherzustellen. Das haben wir in der Kinder- und Jugendreha nicht. Wir haben einen Tagsatz für alle Indikationen und dieser Tagsatz bildet auch bestimmte Dinge, die in der Kinderreha dazukommen, nicht ab, wie zum Beispiel, dass viele Erkrankungen, mit denen wir zu tun haben, einerseits durch das Familiensystem bedingt sein können. Das gilt für viele Mental Health Diagnosen, wo eine Mitbehandlung des Familiensystems notwendig ist, damit das Kind die Erkrankung und die Symptome los wird. Beziehungsweise kommen viele Kinder, die einen Unfall hatten und eine dauernde Behinderung haben oder ein angeborenes Leiden haben, mit Eltern, die bereits so ausgelaugt sind, dass sie selber Rehabilitation und Unterstützung brauchen und das nicht leisten können, wovon die Planung bei der Kinderreha ausgegangen ist, nämlich so wie bei den Erwachsenen, dass man einfach die Patienten aufnimmt, dass die dann zur Therapie gehen und alles andere tun sie selbstständig. Das können aber viele Eltern überhaupt nicht leisten, weil sie aus den genannten Gründen so überfordert und überlastet sind und selber eine Auszeit brauchen und es auch ganz schwer aushalten können, nur auch wenn unsere Zimmer und unsere Infrastruktur sehr großzügig ist, in einem einzelnen Raum mit ihrem Kind 24 Stunden, 3 bis 5 Wochen zu sein. Die Kontaktzeit zwischen Eltern und Kindern ist viel größer. Auch das ist etwas, was natürlich in der Erwachsenenreha keine Rolle spielt und wo es jetzt darum geht, dass man aus diesen Erfahrungen lernt.
Frau Dr. Lechner, vielleicht könnten Sie abschließend noch einmal zusammenfassen, welche Möglichkeiten haben Sie in einer stationären Kinder- und Jugendlichenreha, die Sie ambulant nicht haben? Warum profitieren die jungen Menschen vom Reha-Aufenthalt?
Stationäre Reha bedeutet täglich 2,5 Stunden Therapie unter einem Dach. Dadurch entfallen Wege zur Therapie und damit viel Stress und Zeitaufwand mit chronischen Kindern. Der Aufenthalt bei einer stationären Reha dauert mehrere Wochen. Die Kinder und Jugendlichen lernen unser Team gut kennen und wir sie und ihre Bedürfnisse. Wir können gut beobachten, wir können die Eltern schulen, beispielsweise beim Verabreichen von Medikamenten oder bei der Anwendung von Hilfsmitteln. Im Verlauf von mehreren Wochen wird Vertrauen aufgebaut, es wird eine Beziehung aufgebaut. Dadurch ergeben sich Einblicke und gute Möglichkeiten zur Unterstützung des gesamten Familiensystems. Ganz besonders für die jugendlichen Patienten und Patientinnen ist der Austausch mit Gleichaltrigen, die auch eine ähnliche Erkrankung oder eine andere Erkrankung haben, sehr wichtig. Und dass sie selbstständig und mit Unterstützung der Therapeuten, der Pflege, der Ärzte ihre Erkrankung akzeptieren und mit ihrer Erkrankung leben lernen.
Herr Dr. Köck, nicht immer, wenn Kinder und Jugendliche eine Reha brauchen, bekommen sie eine angeboten, obwohl es Plätze gäbe. Oder, das haben Sie vorhin auch schon erläutert, aus familiären Gründen ist das vielleicht nicht möglich. Damit eben mehr Kinder und Jugendliche von den vorhandenen Reha-Angeboten profitieren können. Vielleicht könnten Sie abschließend kurz sagen, welche Veränderungen braucht es, welche Entwicklungen in diesem Bereich?
Also ich glaube, eine wesentliche Voraussetzung ist, dass es für die Begleitpersonen und für die Eltern einen Rechtsanspruch auf Begleitung gibt in die Reha. Das würde die wesentlichste Barriere für viele Patienten aus dem Weg räumen. Das Zweite ist, dass ich glaube, die Sozialversicherungsträger und die Gesundheitspolitik wahrnehmen und ernst nehmen muss, dass viele Eltern selbst Therapie brauchen und man nicht annehmen kann, dass sie unter den speziellen Umständen, die eine stationäre Reha für das Kind und auch für sie selbst bedeutet, ohne Unterstützung, ohne selber Therapie zu haben und auch ohne Auszeit haben zu können, das bewerkstelligen können. Das ist etwas, was in dem Tagsatz, den wir bekommen von den Sozialversicherungsträgern, nicht abgebildet ist. Wir stellen das, soweit es möglich ist, zur Verfügung. Und das Dritte ist, glaube ich, dass es eine wirkliche intensive Kampagne der Gesundheitspolitik, der Sozialversicherungsträger gegenüber den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhäusern braucht, dass es Reha gibt, dass sie in Anspruch genommen werden soll, dass man die Bewilligungsverfahren vereinfacht und zum Beispiel zwischen denen, die die Reha bewilligen, das ist der zuständige Sozialversicherungsträger, und der Einrichtung es auch einen guten Abgleich gibt, welche Art von Reha ist für welches Kind in welcher Situation denn die richtige und die geeignete, weil wir ja öfter Kinder bekommen, wo die Diagnose oder die Indikation, die vom niedergelassenen Arzt draufgeschrieben wird auf den Reha-Antrag, nicht ganz dem entspricht oder sagen wir mal so nicht genug Informationen erhält, sodass die Kinder zur richtigen Zeit in die richtige Einrichtung kommen. Also wenn es hier eine, und das ist natürlich auch zu finanzieren, eine Vorphase der Reha gibt, also sowas wie eine Abklärung, dann könnte man viel zielgerichteter die Kinder zuweisen oder die Jugendlichen und dann viel schneller und effektiver auch mit der Reha beginnen. Also diese zusätzlichen Kosten, die würden sich mit Sicherheit durch die Effektivitätssteigerung rechnen.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Sie hörten einen Podcast von Springer Medizin zum medizinischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der Kinderreha. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie online unter cocon.rehab. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Cocon.